Herzlich willkommen zum Podcast zwischen Kopf und Kreide. Ich freue mich sehr, dass heute gleich drei tolle Frauen zu Gast sind. Und zwar die Leiterin und auch die mitarbeitenden Studierenden des Seminars Psychosoziale Gesundheit im Lehramtsstudium an der Universität Osnabrück. Ich bin auf dieses Seminar aufmerksam geworden durch ihren Instagram-Auftritt. Dort habe ich gesehen, mit was für tollen und wichtigen Themen sie sich auseinandersetzen. Habitus, Haltung, Stress, Krisen, Achtsamkeit, Selbstfürsorge und so weiter und so fort. Und dachte, das passt nicht nur zu mir, sondern das ist so wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass das mehr Aufmerksamkeit braucht. Denn im Lehramtsstudium lernen wir ja unglaublich viel über Unterricht, Didaktik und Fachwissen. Aber es geht selten darum, wie es mir gerade eigentlich geht, was ich brauche, um Stress zu reduzieren, mit Stress umzugehen und eben auch, wie ich langfristig gesund bleiben kann. Und genau da setzt das Seminar eben an, weil es theoretische Impulse aus der Schulpädagogik, der pädagogischen Psychologie und der LehrerInnenausbildung mit ganz praktischen Übungen und der Frage, was brauche ich eigentlich, um gesund zu bleiben, verbinden. Und deswegen sprechen wir über die Inhalte. Wir sprechen aber auch darüber, was zum Beispiel die drei persönlich aus ihrer Zeit in diesem Seminar mitgenommen haben. Es ist ein sehr schönes Gespräch entstanden mit sehr vielen Denkanstößen und Einblicken. Und ich hoffe, dass dieses Seminar langfristig und wiederkehrend im Lehramtsstudium implementiert wird. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
Sehr gut. Okay. Ja, also wenn ich jetzt schon das Mikrofon habe, denke ich mal, fange ich wohl jetzt an.
Ja.
Ja, also ich bin Thjörfen. Ich bin so die jüngste bei uns im Projekt. Ich bin 23 und studiere auch selber noch hier an der Uni. Ja, ich studiere Lehramt natürlich.
Mhm. Und welche Fächerkombination studierst du?
Kunst und Englisch. Ach, ja, schön. Auf Gymnasiallehramt. Ja, ist wirklich toll. Also vielleicht sehr gut aus. Genau. Und ja, ich habe schon vorher für Katharina gearbeitet, noch in einem anderen Projekt. Und ja, das hat mir so gut gefallen, dass ich dann auch natürlich bei unserem Projekt jetzt mit dabei war. Mhm. Genau. Und ich habe eigentlich ja relativ viel E-Mail-Verkehr gemacht, zum Beispiel auch mit unseren Gastrednern. Also wir hatten zwischendurch nicht nur unsere eigenen Vorträge, die eigenen Sachen, die wir da vorbereitet haben, sondern eben auch ja externe Leute, zu denen wir auch bestimmt gleich nochmal mehr sagen können. Genau, also da habe ich so ein bisschen den E-Mail-Kontakt gepflegt, habe da so die ganzen Sachen ein bisschen vorbereitet und zwischendurch auch mal eine Sitzung mit dem Gastredner übernommen, weil krankheitsbedingt der Rest so ein bisschen ausgefallen ist. Genau, und ja, vielleicht jetzt gerade bereite ich so ein bisschen eine weiterführende Wissenschaftskommunikation vor, also außer dem Podcast hier natürlich jetzt. Wir haben jetzt gerade vor, dass wir die ganzen Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Seminar auch nochmal weiter an die Öffentlichkeit tragen. Und genau, da gucke ich gerade, dass man das irgendwie alles einheitlich gestalten kann. Und das ist jetzt gerade meine momentane Aufgabe im Projekt. Genau.
Okay, ich bin Katharina. Ich arbeite hier an der Uni Osnabrück am Institut für Erziehungswissenschaft in der Schulpädagogik. Ich bin Postdoktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und eigentlich ist psychosoziale Selbstreflexion und Gesundheit gar nicht mein Forschungsschwerpunkt, sondern nur schon seit Ewigkeiten ein persönliches Interesse, was sich so ergeben hat über die Betreuung und die Lehre, also die Betreuung von Abschlussarbeiten bei Studierenden und die Lehre. Und ein bisschen mit Sicherheit auch aus der eigenen Sozialisation und der eigenen biografischen Erfahrung entstanden. Genau, mein eigentlicher Forschungsschwerpunkt jetzt in meinem Habil-Projekt ist künstliche Intelligenz und Leistungsbewertung. Aber auch da braucht man viel Resilienz und Strategien, um in diesem ganzen Prozess der Qualifikation und der Qualifizierung die eigene psychosoziale Gesundheit im Blick zu behalten. Von daher hat es auf mehreren Ebenen einen Mehrwert für mich, dieses Projekt zu gestalten. Genau.
Judith?
Ja, mein Name ist Judith. Ich bin auch als studentische Hilfskraft hier im Projekt gewesen. Ich bin nicht ganz die klassische Studentin. Ich bin schon 36 Jahre alt, habe vorher eine andere Ausbildung gemacht. Also ich bin gelernte Hebamme und bin auch schon Mutter mehrerer Kinder. Genau darum war auch für mich das Thema irgendwie schon aus biografischen Gründen, war mir schon sehr nahe, das ganze Thema psychosoziale Gesundheit, Resilienz, Strategien, wie man gut auf sich achtet. Genau, und als Katharina dann mich eben auch gefragt hat, ob ich im Projekt mithelfen möchte, in dem es eben um psychosoziale Gesundheit im Lehramtsstudium geht, war ich direkt sehr interessiert. Ich habe auch schon vorher eben in einem anderen Projekt mit ihr zusammengearbeitet und wusste, dass das gut funktioniert und habe mich eben darüber sehr gefreut über diese Anfrage und war wie Tjörven auch vor allem für viele organisatorische Dinge zuständig, eben auch dafür zuständig, dass die Abläufe reibungslos sind, dass die Kommunikation mit den Studierenden gut klappt, dass wir eben die Gastrednerinnen, dass die eben an uns nochmal beginnen. Ja, genau, die ganze Organisation mit auch Gastreferentin zum Beispiel, der Achtsamkeitscoachin, die bei uns war, das habe ich eben organisiert. Und Tjörven und ich haben eben auch zusammen den Instagram-Account für das Projekt genau zusammengeleitet, also die Inhalte dafür erstellt, da die Kommunikation bearbeitet, worüber ja auch du an uns gekommen bist, also wodurch wir eben ja auch dein Interesse erregt haben, weil wir eben auch durch diesen Kommunikationskanal gerne wollten, dass das Thema einer breiteren Öffentlichkeit sozusagen zugänglich wird, weil da einfach noch immer ganz viel, ganz viele Vorurteile, ganz viel Fehlinformationen noch einfach unterwegs sind, was das Thema angeht. Und das war so unser Anliegen mit dem Instagram-Account und den pflegen Tjörven und ich auch weiterhin. Gerade ist er relativ still aus Gründen, weil eben ja das Seminar jetzt erstmal in seinem üblichen Ablauf jetzt erstmal ja nicht mehr so stattfindet. Mhm. Aber auch da ist geplant, dass das wieder aufgenommen wird. Genau, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch zu, in welcher Form dann.
Ja, okay, schön. Jetzt würde mich noch interessieren, ich frage das immer, zwischen Kopf und Kreide, wo würdet ihr da dieses Projekt einordnen? Aus dem Bauch heraus.
Ja, ich hab die Frage gelesen, also ich habe die von der Frage erfahren und dachte spontan, irgendwie genau in der Mitte. Also ganz klar, es hat irgendwie viel mit Kopf zu tun, psychosoziale Gesundheit, da findet ganz, ganz viel im Kopf statt, aber es beeinflusst natürlich auch die LehrerInnen-Tätigkeit und die Tätigkeit im Studium direkt, also wahrscheinlich die Tendenz eher Richtung Kopf, aber es hat natürlich auch mit der Kreide schlussendlich zu tun.
Ja, also ich habe das auch ein bisschen so irgendwie interpretiert, so zwischen so Theorie und Praxis. Also so habe ich das ein bisschen aufgefasst und ich muss mich da auch anschließen. Also ich finde das auch irgendwie in der Mitte, weil wir haben in unserem Projekt sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, so was überhaupt dahinter steckt, zum Beispiel hinter Stress, aber hat eben auch praktische Anwendungen und wie geht man jetzt aktiv damit um. Also da, finde ich, haben wir einen ganz guten Mittelweg gefunden, um einmal über die ganzen Sachen aufzuklären, aber eben auch direkte Anwendungen dafür zu finden, wie man sich da selber helfen kann, genau.
Ja, kann ich mich nur anschließen, sehe ich genauso, ist beides. Und das ist ja genau auch ein Kern der Problematik, warum Lehramtsstudierende so eine vulnerable Gruppe und anfällig sind für psychosoziale Belastungen und Stress aufgrund dieser Theorie-Praxis-Verzahnung. Und deswegen setzt das Projekt zwischen beiden Polen an und ist zwischen Kopf und Kreide.
Mhm. Sehr gut. Richtig schön. Also konkrete Inhalte. Was habt ihr wirklich gemacht mit den Studierenden?
Ja, wir haben quasi damit gestartet, ein paar Theorien grundzulegen, weil wir dachten, ohne die geht es nicht. Wir haben den Reflexionsbegriff geklärt, den Professionalisierungsbegriff, den Habitusbegriff und sind dann quasi relativ schnell in Stresstheorien gegangen und haben auch sowas wie Angst oder weitere psychische Belastungen beleuchtet. Also das haben auch nicht nur wir gemacht, sondern wir hatten Unterstützung von einer Kollegin aus der pädagogischen Psychologie hier. Und haben dann noch Fachseminarleitung und eine Amtsärztin dazugeholt und die Achtsamkeitscoachin, um irgendwie auch deren Perspektiven abzudecken, weil wir da natürlich, ich kann erstmal nur für mich sprechen, ich da blinde Flecken habe. Also ich sitze hier in der Uni und beforsche viel Schule und Unterricht, aber die Insights in, wie es ein Referendariat gestaltet, die fehlt mir. Die kenne ich aus Erzählungen von Familie und FreundInnen, aber habe es selbst ja nicht erlebt. Und auch dieser ganze amtsärztliche Prozess ist an mir vorbeigegangen. Ich kenne nur die Mythen drumherum. Deswegen war es wichtig, dass wir eben nicht nur die Theorien grundlegen, sondern auch wirklich diese Mythen rund um Stressoren im Lehramtsstudium, im LehrerInnenberuf mal aufräumen durch echte Insights und dann den dritten Weg noch gehen, nämlich praktische Anleitungen geben, wie eine Bewältigung stattfinden kann. Wollt ihr noch was ergänzen?
Ja, und es war auch zu Beginn relativ viel Selbstreflexion bei den Studierenden eben selber. Also wir haben sehr viel eben darüber gesprochen, was ihnen Stress macht, und das eben auch versucht einzuordnen und das eben auch im Rahmen der Theorien irgendwie nochmal zu verorten.
Also was da jetzt Stress macht, war tatsächlich ganz unterschiedlich. Wir haben da tatsächlich auch so einmal mit den Studierenden alles gesammelt und also ein ganz zentraler Punkt, der natürlich oft genannt worden waren natürlich die Abgaben und die Klausuren. Aber das war total vielfältig. Also Judith, du kannst dich einmal zurück in der Folie, weil du hast es so schön geclustert gehabt. Genau.
Ja, und das war teilweise wirklich erschreckend und auch also bedrückend irgendwie, auch einmal wirklich so gesammelt zu hören und zu lesen, was tatsächlich alles für Stress sorgt und was alles Druck macht und wo eben wirklich die Belastungen liegen. Und das ist sehr, sehr vielfältig, aber es haben sich durchaus einige Tendenzen sehr stark eben gezeigt. Ja, also natürlich einerseits, wie Thjörfen gerade schon sagte, der Leistungs- und Prüfungsdruck, das ist ein ganz massiver Punkt, wirklich, der sehr viel Stress macht, zumal im Lehramtsstudium immer noch die Besonderheit dazu kommt, dass sich viele so ein bisschen zerreißen müssen zwischen zwei Fächern, die oft auch sehr unterschiedlich sind, so konzeptionell und was die Anforderungen angeht, was die Prüfungsordnungen angeht, was die Dozierenden angeht, den Umgang miteinander. Und dann kommt ja noch das Dritte dazu, dass man dann eben auch noch den Professionalisierungsbereich abdecken muss, also hier eben die Schulpädagogik sozusagen, wo auch dann wiederum natürlich ist wie ein drittes Fach, was man eben auch noch studiert. Und zwischen diesen drei Polen muss man irgendwie seine Zeit aufteilen und immer wieder beachten, wer möchte was. Genau, vielleicht möchtest du.
Ja, also ja, eben sehr viel Organisatorisches, was einfach im Studium selber verankert ist und was vielleicht nicht unbedingt ja immer so hilfreich ist. Genau, aber es waren halt auch viele, ja, private Sachen, also irgendwie sehr viel aus dem sozialen Bereich, aber jetzt auch persönliche und emotionale Aspekte, genau, die da irgendwie aufgeführt worden sind und auch so ganz individuelle Probleme, also sowas wie Pendeln und Finanzierung und all das, was eben außerhalb des Studiums noch stattfindet. Also es gab sehr viele Probleme innerhalb des Studiums, der Studiumstrukturen und auch manche Sachen, die natürlich irgendwie, ja, wie Leistungsdruck dazugehören, aber eben auch so die Individualprobleme, die nichts mit dem inhaltlichen Studium oder mit dem Studium an sich zu tun hat, sondern einfach äußere Faktoren sind, die ja jeder mit irgendwie mit sich rumträgt. Genau, und das war uns da auch ganz wichtig, dass wir da so eine Art, ja, Safe Space schaffen für die Studierenden, um auch darüber zu reden. Und das fand ich eigentlich persönlich auch mit irgendwie am schönsten, weil, also das fand ich wirklich toll bei uns im Seminar, dass da wirklich die Studierenden sehr offen drüber reden konnten und dass das so ein Platz war, um sich auszutauschen. Und ja, dadurch hat man auch irgendwie gemerkt, man ist irgendwie doch nicht so alleine mit seinem Problem und dass irgendwie ganz viel geteilt wird. Und auch wenn andere Studierende aus dem Seminar schon mal ein ähnliches Problem hatten, dann konnte sich direkt geholfen werden. Und ja, das fand ich einfach auch so eine sehr schöne Arbeits- und Umgangsatmosphäre. Genau.
Ich würde vielleicht auch noch ergänzen, dass eins der größten oder einer der größten Stressoren war so dieser, dass Selbstfürsorge gar keine Relevanz hatte. Also das kam gar nicht vor und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass es neben Organisationskompetenz, so wie strukturiere ich eigentlich meinen Alltag später im Lehrerinnenberuf und jetzt auch schon in Praktika oder in Praxisphasen oder auch berufsbegleitend, wenn ich schon im Lehrerinnenberuf bin, so. Und nicht nur Fachkompetenz braucht zur didaktischen Reduktion und Co., sondern dass es auch eine Menge Kompetenz braucht, um für sich selbst zu sorgen, um für andere sorgen zu können, so, also für die anderen AkteurInnen im Feld. So, es ist so ein multiprofessioneller Haufen in der Schule und wenn ich selber mich nicht im Blick habe, meine Grenzen, meine Kapazitäten, meine Ressourcen und das irgendwie aus den Augen verliere, kann ich gar nicht das alles abrufen, was ich an den anderen Kompetenzen irgendwie zu liefern habe, weil das überdeckt ist. So. Und das erstmal zu identifizieren, das war auch dann in diesem Selbstreflexionsfokus in diesem Seminar relevant. Also deswegen war es super wichtig, dass du das noch ergänzt hast gerade, weil das der Kern des Seminars war. Es ging ja, also der Titel unseres Projekts ist ja psychosoziale Selbstreflexion im Lehramtsstudium. Mhm. Und das ist der Kern von allem. Und da brauchten wir den ganzen Input für, um das einordnen zu können. Aber wir haben wirklich eigentlich in jeder Sitzung irgendeine selbstreflexive Frage den Studis mit auf den Weg gegeben, um an sich selbst irgendwie ranzukommen erstmal.
Mhm. War das ein Pflichtfach oder konnten Sie es wählen und wie wurde es auch angenommen?
Genau, ist keine Pflichtveranstaltung, ist halt ein drittmittelfinanziertes Lehrprojekt gewesen vom zentralen Transferförderpool der Uni Osnabrück aus Sondermitteln des Landes Niedersachsen. Und deswegen konnten wir das nur quasi als Vertiefungsmodul anbieten. Dann ist ein bisschen was schiefgegangen in der Öffnung der Leistung. Also eigentlich sollte es auch nur eine Studienleistung sein, sprich keine Note.
Ah, okay.
Und dann ist aber in der im Anmeldeverfahren was schiefgelaufen und die Studierenden konnten sich auch für eine Prüfungsleistung anmelden. Ah, okay. Was problematisch war für uns, weil wir das Seminar extra druckfrei konzipiert hatten, mit einer experimentellen, nicht vorhandenen Leistungsüberprüfung.
Ja.
Und dadurch, dass jetzt einige dann eine Note brauchten, mussten wir doch kreativ werden und uns noch was einfallen lassen. So, und deswegen also Vertiefungsmodul, freiwilliges Wählen, Bachelor und Master, beides möglich. Und es wurde gut angenommen. Es war für 30 angelegt und ich glaube, dass wir... Ich würde auch sagen, dass wir an der 30er-Grenze waren. Also, dass das Seminar so ausgelastet war, wie es ausgelastet sein sollte. Genau. Aber dass quasi im Rundlaufverfahren wir alle drei mehrfach angefragt wurden, ob sich das Seminar noch, also ob es das nochmal gibt und so. Also, weil sich relativ schnell rumgesprochen hat, das ist ein cooles Setting. Das öffnet, es ist so Aha-Effekt-mäßig krass und es geht tief und es ist ganz anders als andere Seminare, weil es gar nicht um, also die Seminargestaltung ist ja komplett einmal auf den Kopf gestellt. So, es geht nicht nur um Input, sondern immer direkt, was macht der Input, warum ist der wichtig für mich so? Was bedeutet das für mich? Also dieser Professionalisierungsgedanke war einfach so drin. Und es sind wirklich viele Abschlussarbeiten auch daraus entstanden. Also es ist schon krass, was das Thema echt auch jetzt aufgemacht hat und wie oft ich jetzt dieses Thema in Abschlussarbeiten betreue. Daraufhin ist also die Resonanz.
Und würdet ihr sagen, dass ihr beim nächsten Mal auch bei der Größe bleibt? Also was macht das dann auch mit so einer Gruppe, beziehungsweise wenn man das noch vergrößert oder so, ne? Weil offenbar ist es ja notwendig, dass eigentlich das jeder irgendwie machen müsste. Aber kann es dann noch so laufen, wie es jetzt gelaufen ist, weil die Gruppengröße vielleicht auch dann eine Relevanz hat, ne?
Nee, wir müssen das so klein lassen, haben wir auch schon mal nachbesprochen. Also wir haben es auch hier dann in einem größeren Rahmen besprochen. Ich habe dann die Infos oder die Erlebnisse hier geteilt und gesagt, boah, eigentlich müssen wir das Thema irgendwie vielleicht im Rahmen unserer Einführungsvorlesung einmal an alle Erstsemesterstudierende geben. Aber das kann halt dann nur einmal wirklich thematischer Input sein und dann muss, also um das zu erleben und um da wirklich was mitzunehmen, also um einen eigenen Mehrwert davon zu haben, braucht es diese kleine Gruppengröße, damit überhaupt ein Safe Space entstehen kann und damit alle Anliegen auch wirklich Raum und Platz bekommen, würde ich sagen.
Ja, wie bei grundsätzlich vielen Themen, die ich mir bisher im Studium so gedacht habe, das müssten eigentlich alle einmal durchmachen und das ist einfach vom Studienaufbau bisher nicht so vorgesehen, aber gerade bei diesem Thema wäre es eigentlich super, super wichtig, dass alle damit einmal wirklich in Berührung kommen während des Studiums, weil es einfach ja etwas so Allumfassendes irgendwie ist und ja das ganze Berufsleben letztendlich begleitet und auch so viele betrifft und auch noch mit so viel Missinformationen eben behaftet ist. Und darum glaube ich, die Gruppengröße war gut, um quasi möglichst viele zu erreichen, aber eben auch, um trotzdem in einem relativ sicheren Rahmen zu sein, eben der, aber in der Art und Weise, wie wir es jetzt angeboten haben. Wie Katharina sagte, man könnte das natürlich einer größeren Öffentlichkeit in Form einer Vorlesung auch zukommen lassen, aber dann wäre es eben ein anderer Schwerpunkt. Dann würde es sicherlich weniger um Selbstreflexion gehen, sondern mehr um allgemeine Informationen. Genau. Aber auch das wäre natürlich letztendlich besser als nichts. Aber wünschenswert wäre natürlich, dass dieses Seminar in dieser Form nochmal stattfinden könnte oder weitergeführt werden könnte.
Ja. Das ist ein voll wichtiger Punkt, weil das hier auf jeden Fall auch schon mitbedacht wird. Also in vielen Vorlesungen, wo die Lehramtsstudierenden drin sitzen, wird zumindest immer auf die psychosoziale Beratungsstelle mittlerweile verwiesen und darauf, wie ernst zu nehmen das ist, wenn irgendwie Prüfungsängste, Leistungsdruck, Stress oder so vielleicht auch lähmen oder vorhanden sind oder irgendwie aber dann zurückgeschoben werden, weil weiß ich gar nicht, ob ich das hier thematisieren darf oder so. Also eine Sensibilisierung für das Thema an sich findet statt. Ich glaube aber in diesem kleineren Rahmen von 25 bis 30 Leuten muss es bleiben, wenn es in die Tiefe gehen will, wie wir das erreicht haben.
Habt ihr auch sowas, also ich habe das in meinem zweiten Studium, ich habe Beratung, Mediation und Coaching studiert und da haben wir Intervisionsgruppen gehabt, das heißt dann nochmal Kleingruppen, in denen wir uns auch mal treffen mussten. Habt ihr sowas gemacht? Denkt ihr sowas mit für vielleicht eine Zukunft oder
Für die Zukunft auf jeden Fall haben wir jetzt in diesem Lehrprojekt nicht explizit gemacht, implizit schon, indem wir sie immer wieder quasi in kleinen Gruppen haben vorreflektieren lassen. Also wir haben immer erst fast schon im Sinne von Think Pair Share immer erst alleine Reflexion betreiben lassen, dann mit einer vertrauten Person in Austausch zu gehen und erstmal abzusichern, das ist okay, wie ich fühle, so, also um eine Bestärkung auch dafür zu bekommen, sich selbst zu fühlen und es hat alles erstmal Berechtigung und dann quasi haben wir es erst in einer großen Gruppe geteilt, also eine Mini-Mini-Version davon haben wir vielleicht implizit mitgedacht, aber es war kein expliziter Teil des Seminars.
Wie geht's weiter mit dem Projekt bzw. mit dem Seminar?
Ja, ist jetzt ausgelaufen. Mhm. Es braucht jetzt eine Evaluation und eine einen Projektbericht, an dem sitzen wir gerade. Es hat das Projekt wurde durch drei Masterarbeiten ausgewertet oder wird gerade evaluiert. Wir hatten ein Prä-Post-Post-Design, also wir haben die Studierenden in dem Seminar plus eine Kontrollgruppe vor Seminarbeginn befragt und dann direkt nach dem Ende des Seminars und dann nochmal ein halbes Jahr später. Und da finden die Auswertungen gerade statt über drei Masterarbeiten und über Mitarbeitende in der pädagogischen Psychologie. Und dann müssen wir das dem Transferförderpool zurückspiegeln in einem Bericht, was wir alles so an Output-Mehrwert erhalten haben. Aber an sich war es das jetzt erstmal. Und es ist tatsächlich jetzt dann zu überlegen, wie wir das Thema weiter verfolgen. Also es gab jetzt so Interessensäußerungen von anderen Lehrenden hier, die überlegen, wie man das in der Modulplanung mitdenken kann.
Ja.
Genau, das wäre so der erste Impuls. Und halt über Abschlussarbeiten das erstmal weiter im Fokus zu halten bei den Studierenden.
Ja, und da möchte ich einfach nochmal betonen, wie wahnsinnig schade das eigentlich ist, weil es ist eben ein so, so wichtiges Thema. Und es gab wirklich so viele, so positive Rückmeldungen dazu. Und ich glaube, so viele Studierende, die richtig erleichtert waren über dieses Angebot und dass sie mal eben wirklich diesen einigermaßen geschützten Rahmen haben, eben über all diese Dinge sprechen zu können und auch wirklich gerade so Thema Referendariat, aber auch ne, zum Beispiel Amtsärztin, also Verbeamtung, da ist ja ganz, ganz viel, ganz, ganz viele Mythen immer noch unterwegs, die ja auch Studierende immer noch davon abhält, zum Beispiel psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen oder zum Beispiel den Weg einer Diagnostik zu gehen, wenn sie eine Neurodivergenz zum Beispiel bei sich vermuten und da eigentlich Unterstützung bräuchten, dass immer noch diese großen Ängste vorhanden sind, dass dass einer Verbeamtung grundsätzlich im Weg steht, was einfach zumindest in unserem Fall jetzt durch die Amtsärztin erstmal gesagt werden konnte, dass das nicht ganz, also nicht grundsätzlich so ist und gerade psychotherapeutische Hilfe kein Hinderungsgrund grundsätzlich für eine Verbeamtung ist und dass da eigentlich viel großflächiger in der Breite eben einfach mit diesen Mythen aufgeräumt werden müsste und mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssten, um eben Studierende schon während des Studiums zu stärken, damit sie eben nicht schon mehr oder weniger ausgebrannt, desillusioniert in den Lehrberuf gehen und das da sich eben fortsetzt. Darum ja, finde ich das jetzt gerade auch wirklich wahnsinnig schade, dass es jetzt konkret noch keinen Plan gibt, wie es weitergeht, weil ich das Thema einfach so wahnsinnig wichtig finde, eben auch schon im Studium.
Genau, so ein Ansatzpunkt, den wir jetzt aber ja noch haben, nicht mehr im Seminarsinne, sondern das ist jetzt eben die weitere Wissenschaftskommunikation, wo wir jetzt auch einen Podcast mit dir machen, um darüber zu sprechen, um eben klarzumachen, wie Jule das ja auch gerade gesagt hat und Katharina, wie wichtig das ist. Genau, ich hatte am Anfang ja auch schon angesprochen, dass wir da jetzt auch gerade noch an so einem zweiten Ding dran sind. Also wir wollen, wie gesagt, nochmal unsere ganzen Informationen gebündelt mehr Studierenden zur Verfügung stellen. Und das haben wir auch vor, einerseits hier am Unicampus zu machen, also die Informationen, so wie es jetzt in der Planung ist, das kann sich natürlich immer nochmal was ändern, über einen QR-Code mit Flyern zur Verfügung zu stellen, das natürlich auch online posten, dass zumindest die Erkenntnisse oder die Informationen, wie zum Beispiel die von der Amtsärztin gekommen sind oder von der Seminarfachleitung oder eben diese praktischen Anwendungstipps von der Achtsamkeitscoachin, dass die eben nicht nur in unserem Seminar zugänglich sind für die Studierenden da, für diese 30 Leute, sondern eben auch mehr Leute erreichen kann, damit die sich darüber informieren können und auch wenn es dann natürlich nicht unbedingt immer in die Tiefe gehen kann, was eben kein Seminar ist, dass zumindest die Erkenntnisse daraus nicht verloren gehen, sondern mehr Aufklärung stattfindet, weil das fand ich auch nochmal irgendwie ganz interessant, wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden darüber geredet habe, was wir so alles gemacht haben und da waren die auch ganz überrascht und so, was, das ist gar nicht so, oh, das habe ich immer gedacht, also das ist wirklich, also es ist so zentral, dass das ganz viele Studierende einfach so wenig wissen über das Referendariat, über die amtsärztliche Untersuchung, dass einfach wirklich viel mit diesen Mythen ja behaftet ist. Und deswegen ist es wirklich wichtig, da auch noch mehr Leute zu erreichen und dann ja, wichtige Informationen weiterzutragen.
Ja. Und ein Aspekt ist auch noch so, also um nochmal diese Nachhaltigkeit auch deutlich zu machen, so ist das auch angelegt gewesen, dass quasi aus den Evaluationen, die wir seminarintern gemacht haben und diese ganzen Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, dass quasi so ein Evaluationstool oder Design entsteht, das nachhaltig dieses Diversitätsmerkmal psychosoziale Gesundheit mitdenkt und quasi dauerhaft irgendwie in der Eingangsphase einmal bei allen Lehramtsstudierenden erhoben wird, ja. Also dass das reingegeben wird, dass einfach auch so hochschuldidaktisch möglich ist, einen Rahmen zu haben, zu erkennen, okay, es gibt hier Bedarf und Ansatzpunkte und genau, dass dann quasi nicht nur diese Angebote über, keine Ahnung, die psychosoziale Beratungsstelle oder die hochschuldidaktische Qualifizierung oder so bestehen, die man freiwillig zusätzlich belegen kann, sondern dass das eben auch irgendwie über diese forschungsbasierte Auswertung oder Verwertung der Daten, die wir jetzt irgendwie gesammelt haben, eine Implementierung geben könnte oder zumindest irgendwie eine Bedarfsanalyse und ein, wir haben das Thema auf dem Schirm. Mhm.
Und habt ihr noch jetzt bemerkt, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und das können wir rausnehmen oder das sollten wir verändern? Also wie würdet ihr im nächsten Semester das Projekt dann angehen, wenn ihr es nochmal macht?
Ich würde es nochmal genau so machen. Ja? Ja, tatsächlich. Also ich war noch nie so zufrieden mit einem Seminar wie mit diesem und hatte wirklich nach jeder Sitzung das Gefühl, mega, ich war fast berauscht immer und bin immer sehr euphorisch rausgegangen. Und es gab auch eigentlich keine Sitzung, wo nicht danach noch irgendjemand kam und gesagt hat, das war so toll heute, danke dafür. So, also das war einfach auch so wertschätzend und es deswegen, also ich weiß noch ganz genau, dass ich am Ende des Semesters gesagt habe, dieses Seminar würde ich exakt so nochmal anbieten.
Schön.
Also ich muss auch sagen, wir mussten ein paar Dinge umstellen. Also ne, die Planung war erst eine leicht andere tatsächlich und aufgrund von Krankheit und Terminschwierigkeiten mussten wir dann das Seminar doch ein bisschen anders gestalten als ursprünglich geplant. Aber alles in allem war es auch wirklich rund so, würde ich sagen. Also ich glaube, wir haben Theorie und Praxis wirklich gut verknüpft gekriegt. Das war gut, dass wir auch diese theoretischen Dinge gemacht haben, weil dann nur dann ist auch Transfer ja tatsächlich möglich. Da hätte ich jetzt auch nicht gesagt, dass der Anteil da zu groß war. Ich fand es eigentlich wirklich genau stimmig und passend und würde auch genau diese Elemente, also sowohl die Seminarleitung zum Referendariat, die Amtsärztin, Achtsamkeitscoach mit wirklich diesen ganz praktischen Übungen, was auch wahnsinnig gut ankam, aber auch die Dinge zum Habitus, zur Selbstreflexion, zu, ne, was ist eigentlich eine Krise, wie gehen wir gestärkt aus Krisen hervor. Also auch diese theoretischen Elemente fand ich genau richtig positioniert und auch mit unserer Prüfungs- bzw. unserer Studienleistung mit der Idee dazu bin ich nach wie vor wahnsinnig zufrieden. Also auch ich würde mich der Katharina anschließen. Ich glaube im Großen und Ganzen, es wäre schön gewesen, wenn man noch irgendwie 2-3 Sitzungen mehr gehabt hätte, dann hätte man viele Dinge wirklich noch mehr vertiefen können oder auch ne, das, was du sagtest, vielleicht noch mehr in Kleingruppen irgendwie tatsächlich gehen können. Also klar, ein bisschen mehr Zeit wäre gut gewesen. Es war wirklich schon sehr kondensiert irgendwie, aber insgesamt war es wirklich, würde ich auch sagen, viel ändern müsste man nicht beim nächsten Mal. Haben wir gut gemacht.
Sehr schön. Was habt ihr persönlich so für vielleicht eine Sache, einen Moment oder etwas, was ihr selber auch umsetzen wollt, was habt ihr persönlich mitgenommen aus dieser Zeit, aus diesem Seminar?
Das ist eine schwierige Frage. Ja. Also hängen geblieben ist bei mir absolut die Sitzung mit der Achtsamkeitscoachin, weil ich in dem Moment einfach wirklich auch dachte, das kann uns auch jetzt voll vor die Füße fallen, weil das super viel Einlassen bedeutet hat für alle im Raum. So, also mit Yogamatten saßen wir da auf Socken und haben manchmal gewiehert wie ein Pferd so und es war ja wirklich so geschnaubt so und einfach uns fallen lassen und das war so mein Moment, wo mein Herz ganz doll gepocht hat und ich dachte, okay, entweder es fliegt mir um die Ohren oder es funktioniert. Yeah. Irgendwie gab es in dem Moment keinen dazwischen so gefühlt und ich dachte, das ist ja oft auch so, also es gibt ja einfach dieses Rollengefüge in der Uni und ich habe gedacht, lassen die sich von mir als Dozentin fallen? So, machen die das in diesem Kontext oder ist es eher so, vielleicht betreut die mich nochmal, vielleicht bewertet die mich nochmal, so, das war die ganze Zeit Thema, aber relativ schnell ist es irgendwie durchbrochen gewesen und in der Situation habe ich einfach alles mitgemacht und war voll into und habe so gemerkt, wie gut mir das tat, einfach selber gar nicht mehr zu denken und im Hier und Jetzt zu sein und wirklich Achtsamkeit mal zu fühlen, wo ich mich immer sehr von distanziere und immer denke, oh nee, also auf gar keinen Fall mache ich irgendwelche Achtsamkeitsübungen, weil dann muss ich mich mit mir selber auseinandersetzen und dann wird es im Kopf irgendwie aber immer ganz schön laut so und das war so der Aha-Moment für mich, weil ich dann dachte, nee, ich will das jetzt einfach versuchen und auch zeigen, wir sind hier wirklich alle im selben Standing. Es gibt hier gerade wirklich gar keinen Unterschied, weil wir alle uns jetzt hier darauf einlassen und wir alle versuchen, an uns selber mal irgendwie ranzukommen so und in uns selbst reinzuhören. Und in dem Moment habe ich wirklich das erste Mal bemerkt, wie ich auf mich blicke, für mich sorgen kann und wie ich mich dann auch wirklich nachhaltig, und das passiert seitdem immer wieder, aus stressigen Situationen auch zurückholen kann. Also diese ganzen Übungen, die man sonst vielleicht so abtut und abhakt und dann denkt so, ja, im Notfall rufe ich die mal ab, die sind internalisiert schon, die sind jetzt einfach schon da und das war auf jeden Fall für mich mit der größte Aha-Moment.
Daran anschließend war für mich da wirklich ein ganz großer Aha-Moment. Also klar, Thjofn und ich haben auch mitgestaltet, mitgeplant und saßen auch immer vorne und haben dann teilweise auch ein bisschen mitmoderiert. Aber letztendlich war Katharina die verantwortliche Lehrende, die dann eben dann doch vorne stand und ja in der Regel eben durch die Sitzung geleitet hat. Und wo ich einfach nochmal ganz krass gemerkt habe in diesem Seminarkontext, was es für einen Unterschied macht, wie man das macht als lehrende Person. Also dass Katharina einfach von Anfang an klar gemacht hat, wie flach hier die Hierarchie ist, auch indem sie zum Beispiel das Du anbietet, was ja immer schon was macht. Und das ist eine Entscheidung, die jede lehrende Person irgendwie auch für sich treffen muss und sicherlich auch von Kontext zu Kontext unterschiedlich ist. Aber dafür, dass von Anfang an einfach sie nicht nur als Lehrende vorne stand, sondern eben auch irgendwie klar war, hier ist auch die private Person Katharina mit. Also sie hatte zum Beispiel auch zweimal ihre Tochter dabei. Und ne, das ist, ich bin selber Mutter und ich weiß, wie stressig sowas ist, wenn man sein Kind mit zur Arbeit nehmen muss. Und gleichzeitig macht das eine lehrende Person ja in dem Moment auch so menschlich. Mhm. Grundsätzlich, wenn man auch irgendwie mal was Privates auch von einer lehrenden Person erfährt, es stellt ja irgendwie eine andere Verbindung dar. Man ist eben nicht nur in seiner professionellen Rolle dann gerade da, sondern eben auch als Privatperson. Und dadurch, dass auch von Anfang an einfach ganz klargestellt wurde, dass hier ist ein sicherer Ort und wenn ihr aufs Handy guckt, wird euch niemand irgendwie blöd anmachen. Und wenn ihr mal zwischendurch rausgehen müsst oder keine Ahnung was, macht euch jemand blöd an. Und wir sind hier alle sicher miteinander. Ja, und wie gesagt, aber auch der Habitus in dem Falle der lehrenden Person, die da vorne steht, was sie einfach für eine Haltung den Studierenden gegenüber hat, habe ich einfach nochmal gemerkt, was das für einen wahnsinnig großen Unterschied auch in der Lernatmosphäre macht. Und das hat nichts damit zu tun, dass da nicht der nötige Respekt da ist oder dass nicht der nötige Arbeitswille da ist. Im Gegenteil. Also von meiner Sicht absolut im Gegenteil. Und das war für mich nochmal ein ganz, ganz großer Aha-Moment, das nochmal wirklich live zu erleben, was das für einen Unterschied macht.
Danke, Judith. Das ist süß und lieb von dir. Und regt mich noch zu zwei Sachen an, die ich kurz noch droppe dann. Dann kannst du, Thjofn. Ich habe mich jetzt vorgedrängelt, aber das ist jetzt gerade so anschlussfähig. Weil nämlich die erste Sache ist genau diese Sache, als mein Kind einmal mit dabei war und ich das erste Mal so gedacht habe, wie vereine ich das und was ist das für ein Stress hier gerade? Aber dann, ich konnte es so cool nutzen in dem Moment, das war so situativ, es ging in der Sitzung gerade um den Reflexionsbegriff und ich hatte sie dabei und sie ist mir manchmal auch so auf den Rücken gesprungen so und ich habe einfach trotzdem es war so eine Mischung aus, ich performe das jetzt hier fein zu Ende und gleichzeitig habe ich aber auch sie im Blick so und als sie dann weg war, sie wurde dann irgendwann abgeholt so und dann konnte ich in dem Moment, habe ich wirklich auch so gemerkt, krass, das, was ich denen gerade erkläre, Reflection in Action, on Action und so weiter, das habe ich jetzt hier gerade live und vor Ort gemacht so und dann konnte ich genau sagen, an welcher Stelle in diesem Modell aus den 80ern, ja, quasi ich gerade in Action war und wo ich auf Action geguckt habe und wie ich das alles im Kopf parallel in Mikro kleinen Teilen reflektiert habe und dann daraus Handlung entstanden ist. Und es war so ein krasses Learning by Doing Ding. Und dadurch, dass ich das dann im Nachgang mit denen reflektiert und besprochen habe, noch in der Sitzung, war das dann auch so, dass sie danach dann häufig gesagt haben, sie haben den Reflexionsbegriff noch nie so gut verstanden wie in dem Moment, weil das einfach so eine Situation war, die sie dann sofort damit verknüpfen und dann abrufen konnten. Also diesen krassen Reflexionsbegriff fachwissenschaftlich zu betrachten, gekoppelt an eine Situation, die ich da performt habe. Und das war so cool. Das war auch ziemlich cool. Und den zweiten Punkt habe ich vergessen, aber der kommt gleich wieder. Vielleicht kannst du das.
Ja, also ich bin ja da auch mit diesen ganzen Sitzungen auch mit reingestartet, wo ich teilweise selber noch nicht so viel über die Themen unbedingt wusste. Also würde ich es mal so als Standi-Studierende bezeichnen auch mit. Und ich habe da ja auch irgendwie selber für mich ganz viel mitnehmen können. Also ich saß dann ja auch da drinne und habe natürlich ja zum Beispiel bei den Gastrednern vorher schon gewusst, was da jetzt kommt grob. Aber ja, ich habe einfach für mich selber auch irgendwie ganz viel da mitnehmen können und das ja auch schön weitergeben können. Das war ja richtig toll. Also da hatte ich persönlich auch beim Inhaltlichen viele Aha-Momente, die mich weitergebracht haben. Genau.
Mir ist der Punkt noch eingefallen. Ja. nämlich das, was Judith angesprochen hat, damit wir einen Safe Space haben mussten, musste ganz klar sein, wenn hier irgendwas triggert, irgendein Thema, Stress auslöst oder irgendwie alte Ängste hervorruft oder so, muss die Möglichkeit bestehen zu sagen, stopp, ich gehe oder stopp, lass das, das geht hier gerade nicht. Und es musste einfach, der Rahmen musste klar sein. So. Also das haben wir von Anfang an auch genau so gelebt. Nicht nur ebenso wie ich verfügbar sein muss aus care-bezogenen Anlässen, dass mein Handy irgendwie auf laut ist, gilt das für euch natürlich auch. Und natürlich essen und trinken wir, wenn wir gerade Hunger und Durst haben. Wir müssen jetzt nicht 90 Minuten das aushalten, weil, also...
Ich finde das immer noch so krass, dass das
noch so gelebt wird, dass man nichts essen und nichts trinken darf. Auch, also in der Schule überall. Wie bekloppt ist das bitte?
Ja, völlig, völlig absurd.
Ja, da werden immer noch Sachen mit Respekt verknüpft, die einfach nichts mit Respekt zu tun haben. Und das immer noch an der Uni, wo ja letztendlich auch irgendwie alle erwachsen sind. Aber auch ja.
Deswegen, es gilt in meinen Lehrveranstaltungen immer, aber ich muss es trotzdem in der ersten Sitzung sagen, weil eben noch kein Selbstverständnis dafür vorhanden ist. So, ich lebe das auch, ich esse dann, wenn die arbeiten oder so, wenn ich gerade merke, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt gerade mal kurz einen Riegel oder irgendwie so und natürlich gehe ich auch ans Handy, wenn die Kita anruft oder so. Also so, und warum gilt es denn nicht für die auch? Weil ich kann ja nicht annehmen, dass da nicht auch jemand mit Care-Verantwortung sitzt. So, ich kann es da nicht generalisieren. Ja. Ne? Und deswegen bei uns dann nochmal ganz besonders, wenn schon Storytelling da ist und alle, die irgendwie über Stressoren oder Krisen oder Erfahrungen im Bereich Angst, Panik, Druck, psychosoziale Belastung, psychosoziales Wohlbefinden oder Unwohlbefinden sprechen, müssen wir davon ausgehen, dass das bei Menschen im Raum auch irgendwas anregt, was unangenehm ist, und dann muss einfach der Rahmen von Anfang an klar sein, jeder darf sich entziehen und darf sagen, stopp, hier nicht weiter, und das darf keine Konsequenz haben.
Ja, das habe ich bei mir selber auch in einer Situation gemerkt, vielleicht erinnerst du dich, ich hoffe, in irgendeiner Sitzung, ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, worum es ging, um den Ressourcenbaum oder um Krisen. Ich bin selber auch ein Mensch mit einer Biografie, wo es viele Triggerpunkte einfach gibt, und in irgendeiner Sitzung war es mir alles wirklich viel zu viel, auch mich mit dem Thema zu befassen, das, was vorne gesagt wurde, es war mir viel zu viel, es hat mich komplett überfordert. Ich habe dann, glaube ich, einfach irgendwie rumgekritzelt, weil ich mich einfach, ne, ich wollte da nicht rausgehen, aber ich wollte mich irgendwie gedanklich ausklinken, und dann hat Jochen noch an mich nachher gefragt, ob alles okay ist, fand ich ganz lieb. Aber wo ich halt wirklich am eigenen Leib erlebt habe, ne, dass es einfach bei diesem Thema ganz schnell sein kann, dass einfach es wirklich dann plötzlich alles über einem zusammenstürzt oder es wirklich einfach gerade überfordert, emotional, psychisch, wie auch immer. Und was du sagtest, ne, dass man das vorher klar machen muss nochmal, zum Beispiel, hier ist Essen erlaubt, hier ist Trinken erlaubt, hier ist keine Ahnung, ne, und wenn das Telefon klingelt, was weiß ich denn, was gerade, worauf die Person gerade wartet? Vielleicht ist es einfach ein wichtiger Anruf und sie hat irgendwie eine Care-Verantwortung oder weiß ich nicht was. Das resultiert aber auch daraus, dass eben es längst nicht in allen Lehrveranstaltungen so ist, sondern da ist immer noch dieses krass hierarchische, wirklich von oben herab. Und darum, ja, es sollte selbstverständlich sein, aber es ist einfach schlicht und ergreifend nicht. Und darum muss man es eben immer noch klarstellen. Wenn man eben diese Atmosphäre gerne bewusst haben möchte in seinem Seminar, kann man das nicht still voraussetzen, dass die Studierenden das wissen, sondern man muss es ganz explizit sagen.
Wie war der Männer- und Frauenanteil?
Wir hatten zwei Männer. Ja, über die haben wir uns sehr gefreut. Ja, aber klar. Ja, da könnte man jetzt wahrscheinlich wahnsinnig viel drüber sagen. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass Männer weniger psychosoziale Schwierigkeiten haben und weniger Druck empfinden. Aber das ist, die nüchternen Fakten sind, es waren zwei Männer und der Rest waren Frauen.
Naja, kommt ja wahrscheinlich auch mal ein bisschen drauf an, wer das dann leitet, ne? Ob man dann als Mann vielleicht eher zu einem Mann gehen würde, wie auch immer. Dann Lehramtsstudium sind ja auch viele Frauen einfach, die Lehramt studieren. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ne, in welcher, wie lange die Menschen dann schon studieren, ob das jetzt Grundschule, welche Schulform und so, ist ja auch nochmal ein bisschen anders, ne? Aber ja.
Also wir hatten hauptsächlich Grundschullehramtsstudierende.
Ja, genau.
Das
sind ja auch einfach viele Frauen.
Geöffnet für alle, Schulformen, aber es waren wenige, zwei Fächer Bachelorstudierende, hauptsächlich GHR.
Ja. Also ich finde, ich hatte schon mehrmals auch richtig Gänsehaut gehabt, weil ich finde es so schön, also ich finde es irgendwie schön. Ich finde es auch schön, dass ihr das, also dass das geklappt hat, dass ihr das machen konntet. Ja. Müsste ja eigentlich immer irgendwie laufen, so ein Seminar, ne? Muss man irgendwie mal gucken, wie es irgendwie, ja.
Also die Idee zum Seminar habe ich seit 3 Jahren.
Ja.
Aber es ging halt nicht über die reguläre Modulzuordnung quasi, weil ich meine Lehre woanders verortet habe, für die ich hier quasi angestellt bin oder verpflichtet bin oder die ich immer mache.
Ja.
Und deswegen habe ich an 3 verschiedenen Stellen versucht, Geld einzuwerben, um das on top machen zu können, mit der Finanzierung der Hilfskräfte dann quasi. Und es hat erst im 3. Anlauf geklappt, weil das Thema, das war häufig dann der Grund, gerade nicht brennt.
Ja.
Also es brennen gerade sicherlich auch andere Themen.
Es
ist jetzt kein akutes Thema, sondern es ist eins, was eigentlich so wichtig ist, dass es immer eins sein sollte.
Ja, genau.
Es
ist einfach die Grundlage für alles.
Genau. Ja. Ich verstehe die Argumentation aus GeldgeberInnen-Perspektive.
Ja.
Es gibt gerade ganz akute, massive Dinge, die finanziert werden.
Ja.
Aber dabei darf halt nicht vergessen werden, dass um die irgendwie wuppen zu können in der Schule, also um irgendwie mit KI jetzt auf einmal umgehen zu können in der Schule oder mit diesem ganzen Anspruch der Querschnittsaufgaben oder so, brauche ich vielleicht ein bisschen psychosoziales Wohlbefinden und Gesundheit.
Ja.
Zumal es ja so paradox ist, wenn man sich anschaut, wie hoch die Burnout-Rate unter Lehrkräften ist, wie groß die psychosozialen Probleme unter Lehrkräften sind. Da gibt es ja nun mal breite Untersuchungen zu, dass die Belastung wirklich enorm groß ist im LehrerInnenberuf. Und letztendlich ist ein Seminar, wie wir es jetzt gestaltet haben, ja Prävention pur. Also wie es quasi das System entlasten würde und wahrscheinlich auch dem LehrerInnenmangel ein Stück weit vorbeugen würde, wenn alle Lehrkräfte von Beginn an einfach wissen, auch was es für Ressourcen gibt, was ihnen an Hilfe zusteht, wo sie sich Unterstützung holen können, wie sie gut für sich selber sorgen können. Also es ist wirklich so ein bisschen paradox, dass dem Thema jetzt gerade nicht so die Bedeutung zugeschrieben wird, wie es das Thema eigentlich verdient.
Und es ist nicht nur Lehrkräftemangel, sondern auch der Dropout von Studierenden im Studium. Also weil der zu einer hohen Prozentzahl auch aufgrund von Belastung stattfindet.
Und ich würde sagen, grundsätzlich wäre es ja schon sinnvoll, das vielleicht auch in der Schule dann zu implementieren, damit man dann nicht erst Studium damit anfängt, sondern da schon das Wissen hat. Und dann könnte man da noch on top irgendwie die Sachen. Also es ist ja, das sind ja so grundlegende Sachen ja auch, die eigentlich jeder wissen sollte.
Ja.
Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, was ich fragen sollte? Wollt ihr noch was loswerden?
Eventuell noch, dass der Zulauf von auch nicht im Seminar anwesenden Studierenden, die herkommen und auf einmal sagen, ich habe gehört, hier kann ich Infos bekommen, an wen ich mich wende, wenn ich, keine Ahnung, also letztens war eine Studentin hier, die ich nicht kannte, die einfach hier geklopft hat, voll mutig und meinte, ich habe jetzt mit ganz doll klopfendem Herzen geklopft und wollte wissen, ob ich hier vielleicht eine Info bekomme, an wen ich mich wenden kann, wenn ich eine Angststörung habe. Und ich deswegen ganz oft, weil ich auch unorganisiert bin und dann irgendwie nicht in die Lehre gehe, weil ich dann denke, oh Gott, wenn ich jetzt da noch reinplatze zu spät, dann gucken mich alle an oder ich werde kommentiert oder so und dann gehe ich lieber gar nicht hin. Und dann hänge ich irgendwie hinterher, weil ich kriege es mich nicht gut selbst organisiert, mir dann nur die Folien anzugucken. Und ich dachte so, oh mein Gott. Mhm. Und habe sie erstmal reingebeten, dann haben wir uns kurz unterhalten, dann habe ich die Anlaufstellen gegeben und dachte, ja, boah, krass, pressure is high.
Ja, ja.
Ich finde das bemerkenswert, dass sich das offenbar rumspricht jetzt. Ja. Ich meine, es sollte ja auch so sein. Es war so ein bisschen dann ja auch, also das Akronym PSST. Also psychosoziale Selbstreflexion Lernstudium herzuleiten ist schon komplex so. Ich muss das auch immer alles fett schreiben, dass man sieht, woher die Buchstaben kommen. Aber der Hintergrund war auch so ein bisschen so, PSST, es gibt einen Geheimtipp. Ihr könnt es so und so regeln und nicht irgendwie im Sinne von, wir sind hier jetzt ein Inner Circle und das geht nicht nach außen, sondern eher im Sinne von, hey, und ich erzähle dir jetzt mal, wie es gehen kann. So. Und ich glaube, so dieses Multiplikator-Gedankenmäßige dahinter, das finde ich sehr wertvoll und muss gleichzeitig aber aufpassen, dass ich, die ja nicht professionalisiert ist in psychosozialer Beratung, Coaching oder irgendwas, nicht diese Rolle hier jetzt einnehme, sondern wirklich immer delegieren kann. Und gleichzeitig finde ich es aber wichtig, dass es jetzt eine Anlaufstelle gibt. So. Also das finde ich noch einen krassen Effekt. Und wie viel Mühe sich die Studis im Seminar für ihre Leistungen gegeben haben. Also es sollte ja erst keine geben, dann mussten wir improvisieren und irgendwas ja entwickeln und haben uns dann für so ein Format entschieden, dass sie sich gegenseitig interviewen zu einem Thema aus dem Seminar und das dann anonym quasi auswerten. Also dass diese Selbstreflexion über Fremdreflexion angeregt ist, ohne dass wir oder ich dann in der Befeedbackung und in der Begutachtung weiß, okay, die Person denkt so doll, weil genau das sollte ja nicht passieren. Die sollten ja nicht denken, die schreiben das dann für mich, damit sie von mir eine gute Note bekommen, damit sie gut durchs Studium kommen. So dieser Gedanke ist ja auch noch da. Ohne gute Note, kein guter Refplatz, kein guter Job. Ne? Also es ist eine Kettenreaktion gedanklich. Und das konnten wir richtig gut minimieren. Und die Arbeiten sind so krass tiefgründig und so reflektiert und so sensibel auch und im Öffnen, und das ist einfach eine richtige, also fast schon Ehre, das lesen zu dürfen und daran teilhaben zu dürfen, was in den Studis passiert ist.
Eine Frage, die du so formuliert hattest, was muss sich im Studium letztendlich ändern, um damit es besser wird für die Studierenden, was ihre psychosoziale Gesundheit angeht. Und da dachte ich nur so für mich, es müssten mehr Seminare so gestaltet werden. Nicht inhaltlich, natürlich müssen auch Inhalte vermittelt werden. Aber noch viel zu viele Lehrende sehen die Studierenden nicht wirklich als Menschen.
Ja.
Es ist tatsächlich, und das ist ja nicht nur in der Uni so, das ist ja oft schon, fängt das ja in der Schule schon an. Oft schon in der Grundschule. Aber speziell dann irgendwie auch weiter für eine Schule, auf dem Gymnasium, aber dann erst recht in der Uni. Also für viele Lehrende sind Studierenden einfach nach wie vor irgendwie eine
Matrikelnummer
tatsächlich und werden vor allem auch immer noch sehr, sehr defizitorientiert betrachtet. Was machen die Studierenden nicht? Was leisten sie nicht? Wo machen sie nicht genug? Warum kriegen die das nicht hin? Warum machen die Abgabe immer erst auf allerletzten Drücker irgendwie? Und viel zu wenig wird auch von Seiten der Lehrenden sich gefragt, was steckt da eigentlich hinter? Was ist das eigentlich? Ne? Also natürlich können Lehrende sich nicht bei jedem Studierenden fragen, was steckt dahinter? Aber grundsätzlich die Studierenden erstmal grundsätzlich als Menschen zu betrachten mit einer Geschichte, mit individuellen Problemen, ganz, ganz viel auch wirklich mit traumatischen Erfahrungen, vielleicht schon im Hintergrund mit psychischen Problemen. Und dass da einfach viel mehr Menschlichkeit stattfindet und viel mehr auf Augenhöhe miteinander gesprochen wird und Hierarchien ein Stück weit auch abgebaut werden, so gut es eben irgendwie geht und versucht wird, individuell auf die Studierenden eben einzugehen, damit erst gar nicht so eine Hürde entsteht, dass man vielleicht sich nicht traut, Schwächen zuzugeben oder zu sagen, ich habe eine Angststörung oder ich habe eine Rechtschreibschwäche und eigentlich bräuchte ich einen Nachteilsausgleich, sondern ganz oft wird dann irgendwie auch befürchtet, dass das dann auch direkt auf die allgemeine Kompetenz zurückgeworfen wird und so nach dem Motto, dass die mir dann nachher sagt, ja, dann kann ich auch nicht Lehrkraft werden, wenn ich das nicht hinbekomme. Also wenn ich irgendwie vor bestimmten Dingen Angst habe, dann bin ich hier eh falsch und dass dadurch so eine ganz große Hürde aufgebaut wird, überhaupt über bestimmte Probleme und Schwierigkeiten und Herausforderungen zu sprechen und dass diese Hürden einfach abgebaut werden. Und dafür müssen aber auch die Lehrenden sich selber auch vielleicht mal hinterfragen und an sich selber arbeiten.
Ja gut, sie reproduzieren ja auch ihre eigenen Erfahrungen, sie stecken auch in ihrer eigenen Haut, sie haben vielleicht auch Probleme und so weiter, ne? Also das ist dann ja auch eine Spirale. Vielleicht müssten dann auch die Lehrenden mal das Seminar mitmachen.
Ja, aber es ist ja auch grundsätzlich einfach eine Haltungsfrage, ne?
Ja, klar.
Wie, ne? Eine Frage des Habitus tatsächlich. Ja. Wie sehe ich mich in meiner Rolle als Lehrperson auch an der Universität, gerade wenn es dann in die oberen Riegen geht. Aber auch da weiß ich aus persönlicher Erfahrung, dass es da große Unterschiede gibt. Es gibt ProfessorInnen, die agieren so, und es gibt ProfessorInnen, die agieren so den Studierenden gegenüber. Und das hat nicht immer was damit zu tun, welche Stellung du letztendlich im System hast, sondern eben was mit deiner persönlichen Haltung den Menschen gegenüber, mit denen du eben arbeitest.
Ja. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke, dass du das Thema berücksichtigst.
Ja.